der Art der Auseinandersetzung hat sich da eine neue Qualität des Miteinander in dieser kleinen Runde, also es sind immer so 16 Personen, etabliert, wo auch Menschen verstanden haben, wie wunderbar und leicht es eigentlich ist, in einen intensiven Kontakt zu kommen durch einen guten Dialog. Und das Ergebnis waren einfach auch wunderbare Lösungen für die Region. Und wir haben daneben auch Expertinnen und Experten eingeladen gehabt. Und die Politiker waren total verwundert, dass die Qualität der Ergebnisse der Bürgerinnen mindestens ebenbürtig waren wie die Qualität der Lösungen, die die Expertinnen entwickelt haben. Und das ist eben immer so schön zu sehen, was möglich ist.
Herzlich willkommen zu Wer jetzt? Mein Name ist Philipp Weritz und das ist ein Podcast von Demokratie 21. Wir initiieren Gespräche über die Zukunft unserer Demokratie. Das Fundament dafür ist, miteinander zu reden. Heute mit Martina Handler, Politikwissenschaftlerin und Mediatorin, über Pseudopartizipation und wie die Kluft des Vertrauens zwischen Bevölkerung und Regierung wieder geschlossen werden kann. Das Gespräch wurde im Rahmen der Inocracy-Konferenz 2019 aufgezeichnet und unterstützt. Diese Episode wurde gefördert von Stadt Wien Kultur. Ich wünsche viel Vergnügen beim Zuhören. Ich sitze heute hier mit der Martina Handler. Sie ist Leiterin für Partizipation und nachhaltiges Investment am ÖGUT-Institut, der Österreichischen Gesellschaft für Umwelt und Technik, und Senior Fellow am IASS Potsdam. Martina, herzlich willkommen.
Schön, dass ich da bin. Danke für die Einladung.
Martina, du bist eine der Expertinnen im Bereich Beteiligung im deutschsprachigen Raum und die Begriffe werden ein bisschen synonym verwendet. Was ist denn deine Definition oder der Unterschied von Beteiligung und Partizipation?
Partizipation ist die Bezeichnung, die am schwierigsten auszusprechen ist.
Ja, das stimmt.
Ein Stolperstein für alle. Im Grunde verwende ich Partizipation und Beteiligung synonym. Für mich ist viel eher eine Unterscheidung zwischen Bürgerbeteiligung, also die Beteiligung von Bürgern und Bürgerinnen an Entscheidungsfindungsprozessen. Und Öffentlichkeitsbeteiligung ist sozusagen ein viel weiterer Begriff, also die Beteiligung von der Öffentlichkeit, wo Bürger, Bürgerinnen drinnen sein können, aber auch organisierte Interessen, organisierte Öffentlichkeit. Das könnte man auch unter Stakeholder-Beteiligung fassen. Da sind zum Beispiel, was weiß ich, Interessen der Wirtschaft, Interessen der Umwelt, Soziales, also NGOs, zivilgesellschaftliche Initiativen oder auch Kammern und Verbände involviert. Das heißt, wir unterscheiden eben Beteiligung der Bevölkerung, der nicht organisierten Interessen und Beteiligung der organisierten, und der Überbegriff für das alles heißt Öffentlichkeitsbeteiligung.
Also diese zwei Unterteilungen machst du?
Ja, genau. Ich bin auch viel in Deutschland, da wird es anders verwendet, da ist Öffentlichkeitsbeteiligung der Begriff oder die Bezeichnung für Beteiligung in formalen Prozessen, das heißt zum Beispiel Flächenwidmung, also in Verwaltungsprozessen. Das heißt in Deutschland Öffentlichkeitsbeteiligung, der Rest heißt in Deutschland Bürgerbeteiligung. Mhm. Also da gibt es Unterschiede, regionale oder auch länderweise Unterschiede. Aber in Österreich verwenden wir oder haben wir uns entschieden für den Begriff Öffentlichkeitsbeteiligung als den umfassenderen Begriff.
Gibt es eine gewisse Größe, ab wann es Öffentlichkeit ist? Wenn man sagt, es ist ein kleines Dorf mit 50 Menschen, die wirklich betroffen sind von einer Änderung. Ab wann wird es Öffentlichkeit? Ab wann kommen Medien, Vertreter, Politik, Immobilienmenschen, wer auch immer beteiligt ist? Mhm. Hast du da in deiner Erfahrung einen gewissen Knackpunkt erlebt?
Ich würde das nicht so sehr von der Anzahl der Menschen abhängig machen. Wenn ich nur, sagen wir, Betroffene involvieren möchte, dann würde ich nicht sagen, jetzt ich mache eine große Öffentlichkeitsbeteiligung, sondern da wähle ich ganz bewusst die Anrainer aus, zum Beispiel in einem Konfliktfall wähle ich diejenigen, die von einem Konflikt betroffen sind, aus. Und das sind dann eben eher zum Teil organisierte Interessen, wie auch Bürgerinnen. Öffentlichkeitsbeteiligung hat nicht diesen Größenordnungsaspekt drinnen. Also in dem Moment, wo ich sage, ich involviere Betroffene oder Interessierte an einem Prozess, dann spreche ich von Öffentlichkeitsbeteiligung.
Was macht gute Beteiligung aus?
Also da gibt es ganz klare Qualitätskriterien. Da würde ich zuallererst einmal sagen, ein klares Ziel und Klarheit über das, was die angestrebten Ergebnisse des Prozesses sein sollen. Im Vorfeld transparente Information an die beteiligt werden sollen, über das, was schon entschieden ist und das, was zur Disposition steht, also der Handlungsspielraum oder der Entscheidungsspielraum. Ganz klar auch, was wird mit den Ergebnissen des Beteiligungsprozesses im Anschluss passieren. Beteiligungsprozesse sind sehr oft von der Politik beauftragt und dementsprechend sind politische Gremien auch diejenigen, die am Schluss über die Umsetzung entscheiden. Aber es ist ganz wichtig, als Durchführende von Beteiligungsprozessen, dass ich mit den politisch Verantwortlichen abkläre und ein Commitment einfordere sozusagen oder dieses sozusagen versuche, auch dingfest zu machen, ein Commitment, dass diese Ergebnisse nachher in die Entscheidung einfließen und berücksichtigt werden. Das würde ich mal sagen, sind ganz wesentliche Kriterien. Natürlich auch der achtsame Umgang mit der Zeit.
Was heißt das?
Nämlich, ich sage immer, Beteiligung ist kein Selbstzweck. Und möglichst viele und möglichst lange da die Menschen beschäftigt zu halten. Ja? Sondern Beteiligung hat ja das Ziel, eine Präferenz, eine Entscheidung, eine Empfehlung zu erarbeiten, die hilfreich ist für die Entscheidungsfindung am Schluss. Eine Lösung, die möglichst viele unterstützen zum Beispiel und die dann der Politik anempfohlen wird. Und ich als Beteiligungsexpertin, als Prozessbegleiterin, achte immer darauf, dass wir so viel wie nötig, aber so wenig wie möglich die Zeit beanspruchen, weil das ja in der Regel ehrenamtliches Engagement ist. Diese Unterscheidung gibt es ja, dass Politik und Verwaltung, die zum Beispiel an Beteiligungsprozessen teilnimmt, dieses macht in ihrer Arbeitszeit, also dass das bezahlte Arbeit ist und dass Bürgerinnen eingebunden werden und das in ihrer Freizeit tun. Und insofern ist es eine Verpflichtung, dass wir mit dieser ehrenamtlichen Zeit sehr bedacht umgehen. Es gibt auch viele Formate inzwischen, wo auch eine gewisse Anerkennung, also eine Aufwandsentschädigung auch bezahlt wird, weil das eben tatsächlich einfach ein großer Dienst am Gemeinwohl ist und das auch wirklich wertzuschätzen seitens der Politik oder seitens der Auftraggeber, das finde ich auch ganz wesentlich. Außerdem
kommt es auch immer so an bei der Verwaltung, dass es nicht als aufmüpfige Bürger gesehen wird, sondern wirklich als wertvoller Input?
Nein. Es ist, also ich habe den Eindruck, es ist sehr oft, also Beteiligungsprozesse haben leider oft nicht die Klarheit und auch nicht die Intention, die ich mir wünschen würde, seitens der Politik. Man muss sagen, dass oft Beteiligungsprozesse schon ein wenig als symbolisches, ja, wir beteiligen die Bürger auch, das erlebe ich immer wieder und Gott sei Dank aber auch sehr oft dann die Überraschung über die Qualität der Ergebnisse und dann, wow, das hätten wir uns gar nicht erwartet, dass einfache Bürgerinnen da Ergebnisse dieser Qualität erarbeiten können. Und ich habe den Eindruck, dass sich in den letzten Jahren, Jahrzehnten könnte man sagen, aus verschiedenen Gründen, also eine Entwicklung sich angebahnt hat oder deutlich geworden ist, dass es immer mehr Misstrauen gibt zwischen Politik und Bürger, Bürgerinnen
in und beide der Bevölkerung. Richtungen nämlich.
Und zwar in beide Richtungen. Und das ist natürlich fatal. Ne? Natürlich erlebe ich ja oft wirklich total aufgebrachte Bürgerinnen, die, wenn dann ein Politiker, eine Politikerin auftritt, dann ganz pauschal auch oft einfach die Person überhaupt nicht zu Wort kommen lassen, weil sie einfach total aufgebracht sind. Wutbürgerinnen, Stichwort.
Die Politik.
Und die Politik, genau. Und gleichzeitig kenne ich es auch von der anderen Seite, dass politisch Verantwortliche sagen, immer, es ist für mich ganz schwierig, in solche Formate hineinzugehen, weil ich mir erwarte, das ist sowieso sozusagen Stereotyp wahrgenommen werde als Politiker, der sowieso nichts für die Bürger, Bürgerinnen machen möchte, ja? Und die Ergebnisse nicht umsetzen wird und so weiter. Also da gibt es viel Unmut, Misstrauen und das hat vielfältige Gründe. Helmut Klages, den ich sehr schätze, einen Verwaltungswissenschaftler aus Deutschland, hat das sehr gut analysiert, wie es zu dieser Kluft gekommen ist. Und für ihn ist auch Partizipation, und zwar die institutionalisierte Einrichtung von Gremien mit Zufallsbürgern, Bürgerinnen in Gemeinden und auf unterschiedlichen Ebenen, ein wesentliches Remedium, wie man aus dieser Situation wieder herauskommen kann.
Auf die würde ich gerne noch separat zu sprechen kommen, auf die institutionalisierte Partizipation. Wirklich ein Zungenbrecher. Hast du ein Beispiel, wo diese gute Beteiligung funktioniert hat, wo du selbst mitgearbeitet hast?
Ja, da könnte ich jetzt viele nennen. Eines, was mir ganz besonders am Herzen liegt, war ein Prozess in Mauthausen, in einer Region, wo es sehr viel Konflikte bezüglich des Umgangs mit der Vergangenheit heute noch gibt. Also die einen sagen, endlich mal ein Schlussstrich unter diese Geschichte und die anderen sagen, wir haben noch nicht einmal begonnen, darüber ganz offen zu reden. Und wir wurden da eingeladen, an einem Projekt mitzuwirken, Bewusstseinsregion Mauthausen, St. Georgen und Langenstein. Und wir haben uns entschieden, die Bevölkerung mit dem Format Bürgerrat nach Jim Rough zu involvieren und haben dort drei Bürgerräte gemacht und noch ein paar andere Formate. Und das hat so gut funktioniert, weil dieses Format des Bürgerrats eine ganz besondere Qualität der Reflexion oder des Dialogs ermöglicht und damit auch unglaublich viel in dieser Gruppe passiert, ja? weil einfach die Auseinandersetzung durch die Moderation in einem sehr kreativitätsfördernden und gleichzeitig auch in einem sehr reflexiven, verlangsamten Modus passiert, sodass die Menschen wirklich so ein bisschen nachspüren können bei jeder Wortmeldung, was macht das jetzt mit mir, wenn ich das höre? Und außerdem waren alle, die da teilgenommen haben, per Zufallsauswahl ausgewählt aus der gesamten Region. Das heißt, das waren Menschen, viele, die sich normalerweise nicht zu so einem Prozess melden würden und die auch erzählt haben, sie haben den Brief sofort wieder auf die Seite gelegt und gesagt, was kann ich da schon beitragen? Ja? Und dann hat die Tochter oder der Mann oder die Frau oder wer immer gesagt, geh, schau das an, du kannst ja gleich wieder gehen. Ja? Und das haben sie dann nicht getan, weil sie gemerkt haben, das ist interessant. Und sind diese 1,5, 2 Tage, also es sind 1,75 Tage geblieben. Und da haben wir gemerkt, einerseits, dass da einfach wunderbare Dinge passieren. Eine Frau hat gesagt, ich spüre erstmals, da ist Heilung möglich in unserer Region. Da hat jetzt was begonnen, das macht mich total optimistisch. Wir haben auch Konflikte in den Formaten gehabt. Jemand, der recht massiv gegen Zuwanderer gewettert hat und wo wir einfach mit unserer Moderationsmethode das nicht gleich abblocken, sondern versuchen, diesen Menschen auch sozusagen zu hören, was dahinter steckt, dass er oder sie, in dem Fall eher, zu dieser Meinung kommt. Und da entsteht bei aller Unterschiedlichkeit auch so etwas wie Empathie, wenn man diese Lebensgeschichte von...
Den Hintergrund, wo die Meinung sich gebildet hat.
Genau. Und das war der Moment, wo diese Person, die nachher erzählt hat, er wollte sofort wieder gehen, er wollte das nur sozusagen deponieren, ich wollte mal die Wahrheit sagen, wie es wirklich ist.
Der Politik.
Genau, oder in dieser Runde auch. Und plötzlich ist da so etwas wie Einschluss passiert. Ja? Nicht er ist gleich wieder gegangen, sondern es waren viele unterschiedliche Meinungen, die alle da hereingekommen sind. Viele auch, die komplett konträr waren zu seiner Position natürlich, ganz klar. Aber in der Art der Auseinandersetzung hat sich da eine neue Qualität des Miteinander in dieser kleinen Runde, also es sind immer so 16 Personen, etabliert, wo auch Menschen verstanden haben, wie wunderbar und leicht es eigentlich ist, in einen intensiven Kontakt zu kommen durch einen guten Dialog. Und das Ergebnis waren einfach auch wunderbare Lösungen für die Region. Und wir haben daneben auch Expertinnen und Experten eingeladen gehabt. Und die Politiker waren total verwundert, dass die Qualität der Ergebnisse der Bürgerinnen mindestens ebenbürtig waren wie die Qualität der Lösungen, die Expertinnen entwickelt haben. Und das ist eben immer so schön zu sehen, ja, was möglich ist, wenn man dran glaubt und es einfach macht.
Welche Skills brauchen denn Politiker, um den Wert von sowas zu erkennen? Oder auch um das an den richtigen Orten einzusetzen?
Ich habe den Eindruck, dass es inzwischen doch eine erkleckliche Anzahl von Menschen gibt in der Politik, die das erkennen, dass Partizipation eine Unterstützung sein kann für politische Entscheidungsprozesse, weil sie durch solche Prozesse sehen, was von den Menschen unterstützt wird, was mitgetragen wird, was abgelehnt wird und weil sie auch erkennen, wo liegen so unterschwellige Konfliktpunkte, worauf muss ich mich vorbereiten und viele Politiker und Politikerinnen erkennen inzwischen, dass die Komplexität der Herausforderungen heutzutage nimmer bewältigt werden können von einer Person, die entscheidungsbefugt ist und da jetzt einfach eine Entscheidung trifft, die für alle, für möglichst alle, gut sein soll oder zumindest von allen dann akzeptiert werden soll. Das merken immer mehr Leute, es geht irgendwie nicht. Man kann nicht mehr länger verzichten auf die Expertise der vielen, der vielen, ja. Weil eben auch Menschen viel unterschiedlicher heute sind, auch in den einzelnen Communities sehr divers oft. Ja? Und überhaupt gibt es diese festgefügten Lager nicht mehr und es ist alles, wie ein deutscher Politikwissenschaftler sagt, die Flatterhaftigkeit des Publikums hat sehr stark zugenommen, das Publikum, der Wählerschaft sozusagen. Und dem muss man einfach auch Rechnung tragen durch veränderte Entscheidungsfindungsprozesse.
Wo sind denn Grenzen von Beteiligung?
Ich würde sagen, fehl am Platz ist sie dann, wenn es eigentlich keinen Spielraum gibt oder der so gering ist, dass die Leute nur mehr sagen können, wird der Zaun grün oder gelb angestrichen. Wenn es seitens der Auftraggeber quasi kein ernsthaftes Angebot gibt, wo Menschen sich mit Lösungen auseinandersetzen. Mhm. Also einerseits zu kleiner Spielraum, andererseits kein ernsthaftes Angebot, sondern so ein bisschen Pseudo-Partizipation, weil es halt heute en vogue ist und es fast nicht mehr anders geht, als partizipativ zu entscheiden. Aber es ist halt nicht immer ernst gemeint.
Sollen gewisse Prozesse, gewisse Entscheidungen per Gesetz mit Beteiligung beschlossen werden?
Also es gibt in Gesetzen die Vorschrift zu beteiligen. Aber das kann natürlich ganz minimal ausgelegt werden. Und wir empfehlen immer, dass sozusagen informelle Beteiligungsprozesse, also sozusagen erweiterte Formate zu verpflichtenden Verfahren dazugegeben werden, weil das natürlich nur ein Mindestmaß an Beteiligung bedeutet in der Regel. Also ich glaube, man kann in Gesetzen, und ich finde das sehr wertvoll, wenn in Gesetzen das verankert ist, wie genau dann die Verfahren ablaufen sollen, das ist dann von Fall zu entscheiden, weil natürlich jede Situation ein spezifisches Setting erfordert. Aber die Standards der Öffentlichkeitsbeteiligung, 2008 vom Ministerrat beschlossen, sind eine gute Basis. Und dieser Praxisleitfaden, den es auch auf der Website www.partizipation.at, die wir betreuen seit 2001, gibt, ist wirklich ein sehr wertvolles Dokument, um Beteiligung gut anzulegen.
Und inhaltlich? Siehst du da irgendwie gewisse Themen, die nicht passend sind, oder?
Also inhaltlich, ich finde, es gibt kein Thema, wo Partizipation überhaupt nicht passt, sondern es ist eher so, wenn, also es ist nicht das Thema, sondern eher, wenn es etwas ist, wo eigentlich niemand so richtig betroffen ist oder wo es ganz wenige Betroffene gibt, ja. Wo es kaum Konflikte oder gar keinen Konflikt gibt, ja, wo es eher um so Themen geringer Relevanz und geringer öffentlicher Bedeutung geht, da ist nicht unbedingt Beteiligung nötig. Ja? Aber in dem Moment, wo man erwarten kann, dass großes Interesse in der Öffentlichkeit vorhanden ist, wo gesellschaftliche Konflikte zu erwarten sind, da würde ich immer Beteiligung empfehlen. Das muss nicht ganz aufwendig sein, man kann sich auch kleine Formate überlegen, je nachdem, wie konflikthaft ein Thema ist. Je konflikthafter, desto umfangreicher der Prozess.
Du arbeitest ein wenig als Schnittstelle, auch zwischen Institutionen. Wie steht es denn aktuell um Beteiligung auf institutionaler Ebene?
Sehr unterschiedlich. In Österreich gibt es noch relativ wenige Gemeinden, die sich entschieden haben, ganz regelmäßig und institutionalisiert zur Beteiligung einzuladen. Zum Beispiel die Stadt Graz hat Leitlinien für Bürgerbeteiligung, hat ein Referat für Bürgerbeteiligung und da gibt es auch ganz regelmäßig und einen definierten Ablauf für die Beteiligung der Bürgerinnen bei städtischen Vorhaben. In Deutschland ist es inzwischen sehr, sehr weit verbreitet, dass in Städten und Gemeinden Leitlinien erarbeitet werden, wie Politik, Verwaltung und Bürgerinnen gut und strukturiert und institutionalisiert zusammenarbeiten können. Ja? Mhm. Da geht meistens ein Prozess, der 1 bis 2 Jahre dauert, ein Prozess der Erarbeitung der Leitlinien voraus. In Deutschland war ein Pionier sozusagen die Stadt Heidelberg, die mit Helmut Klages damals die ersten Leitlinien in Deutschland entwickelt haben. Und das ist so ein bisschen ein Modell für diese Institutionalisierung. In Österreich, wie gesagt, wird das eher noch zaghaft gemacht, aber das wird in den nächsten Jahren stärker kommen, da bin ich überzeugt.
Das Ganze ist eben auch eine Frage der Organisation und der Finanzierung. Wo scheitert es denn daran? Herrscht ein Bewusstsein, dass sowas auch, dass Demokratie in Form von Beteiligung auch finanziert werden will?
Das ist oft ein Argument, das gebracht wird. Das können wir uns nicht leisten, bei jedem Verfahren also Bürgerinnen zu beteiligen. Ich glaube, man müsste es viel breiter sehen. Zum einen bringt gute Beteiligung und ich sage immer, man muss wirklich unterscheiden zwischen Beteiligung und guter Beteiligung, denn es gibt wirklich viele Beteiligungsverfahren, aber es ist nur ein kleinerer Teil wirklich gute Beteiligung, wenn man die Qualitätskriterien anlegt. Und deswegen gibt es halt auch sehr viel unterschiedliche Einschätzungen, wie notwendig Beteiligung ist, weil viele einfach schlechte Erfahrungen gemacht haben. Ja? Aber ich sage, bei guter Beteiligung kann ein Entscheidungsprozess auch wenn man viele Menschen involviert, sehr flott vonstatten gehen. Es gibt Formate, wo zum Beispiel innerhalb von 4-5 Tagen ein sehr konzentriertes Planungsverfahren mit Beteiligung der Bürgerinnen eines dieser Formate ist die Ideenwerkstatt von Nonconform, ein Architekturbüro, die sehr viel Beteiligung machen. das auch ein sehr, sehr konzentriertes Beteiligungsverfahren. Charette ist ein weiteres Format. Und da wird innerhalb von ein paar Tagen die Lösung erarbeitet. Aber wirklich, es braucht da gute organisatorische Vorbereitung, sodass wirklich auch die betreffenden Magistratsabteilungen und Planungsexperten alle eingebunden sind und zur Hand sind. Mhm. Und dann kann das auch in einer sehr konzentrierten Form passieren. Und insofern ist das Finanzierungsargument für mich nicht wirklich ein schlagendes. Und das Zweite, das, was für mich ja eines der zentralen Nutzen von Beteiligung ist, ist das gesellschaftliche Lernen, das in Beteiligungsprozessen passiert. Wir erleben das immer wieder, dass Menschen aus so einem Prozess rausgehen und sagen, unglaublich, ich wusste nicht, dass Politik so spannend ist. Und dass es so spannend ist, die unterschiedlichen Argumente zu hören und abzuwägen, was ist für möglichst alle, für möglichst viele das Beste. Und auch wenn ich nicht meine Meinung ändere, ich verstehe, was die anderen Argumente sind, ich habe zugehört aufmerksam, ich kann nachvollziehen, warum die anderen zu dieser Position kommen. Und das bedeutet für eine Gesellschaft unglaublich viel Positives, wie soll ich sagen, das ist ein Schatz, weil das geht genau in die Gegenrichtung, gegen diese Polarisierung, die halt immer mehr Platz greift, wo man überhaupt nicht mehr verstehen will, sondern nur Hate Speech und Fake News.
Ja, und, wer schreit lauter?
Genau, und den anderen überhaupt nicht mehr begegnet. Ne? Und wenn
das ist ja physische Begegnung.
Ja, genau. Ja, genau. Und das ist für mich ein ganz zentraler Punkt, denn wir begegnen einander, nämlich den Andersdenkenden immer weniger. Es gibt immer weniger Schulen, wo die unterschiedlichen sozialen Schichten zusammen, also die Kinder zusammen in die Schule gehen und einander da begegnen. Auch sonst sind wir immer mehr segregierter und eben auch durch die sozialen Medien ganz stark, sodass wir das andere oder den anderen überhaupt nicht mehr verstehen, nachvollziehen können, und die Beteiligungsforen sind ein Raum, wo man diese Begegnungen ermöglichen kann und wo man wieder beginnen kann, so ein bisschen sich mit dem anderen auseinanderzusetzen und nicht gleich den Knüppel auszupacken,
pauschal
den verbalen.
Verurteilen.
Ja, genau.
Du forschst ja auch zu dem Thema. Gelingt es dir oder betreibst du das bewusst, deine Erkenntnisse den Menschen näher zu bringen in einfacher Sprache oder in Form von diesen Prozessen?
Das versuche ich. Es ist mir überhaupt ein Anliegen.
Also diese Übersetzungsleistung, meine ich, das ist ja sehr komplex. Und das dann jemandem zu erklären, der 40 Stunden die Woche arbeitet, zwei Kinder und ein Haus zu versorgen hat. Wie gehst du das an?
Ich kann das deswegen ganz gut, weil ich wirklich neugierig bin auf Menschen und Menschen grundsätzlich mag und auch die Unterschiedlichkeit von Menschen total spannend finde. Und ich glaube, das ist einmal eine gute Grundhaltung.
Schadet nicht.
Und ich habe immer schon, ich bin die ersten Jahre in einem Dorf aufgewachsen, dann in eine Stadt gegangen, und mit meinen Eltern, und ich kann ganz gut so mich einstellen auf unterschiedliche auch Dialekte oder Arten zu reden, und ich glaube, ich kann dieses Übersetzen ganz gut. Ich habe auch in meinem Berufsleben in sehr vielen unterschiedlichen Bereichen gearbeitet und kann, glaube ich, ganz gut so dieses Brückenbauen zwischen unterschiedlichen Communities, aber auch zwischen unterschiedlichen Schichten und Sprachen quasi glaube, das gelingt mir ganz gut. Aber eben auch aus dieser grundsätzlichen Haltung der Neugierde und der Wertschätzung heraus, glaube ich.
Ich hätte dich jetzt nämlich auch gefragt, was dich antreibt, aber das hast du ja gerade schon beantwortet. Und du hast kurz deinen Weg angesprochen. Wie bist du dorthin gekommen, wo du heute bist? Weil es ist ja eben sehr, sehr bunt, durch sehr viele Schichten, eben in der Forschung, in der Beteiligung.
Bei mir war vieles Zufall, muss ich sagen. Ich habe keinen Plan, den ich so als jugendlicher, junger Mensch gefasst habe, sondern ich habe mich sehr stark von meiner Intuition und von meiner Leidenschaft leiten lassen. Immer dann, wenn irgendwas daherkommen ist, wo ich Feuer gefangen habe, und ich fange relativ leicht Feuer. Also mich interessieren sehr viele Dinge und erfüllen mich mit Begeisterung und Leidenschaft. Und bin ich da sozusagen ein Stück des Weges gegangen. Deswegen bin ich auch relativ in vielen unterschiedlichen Bereichen gewesen. Also ich habe in der Forschung, im Sozialbereich, im arbeitsmarktpolitischen Trainingsbereich auch einige Zeit lang gearbeitet und bin dann eher zufällig, ich war auch eine Zeit lang in der Politik, und bin dann eher zufällig in diesen Umweltbereich und Forschungsbereich gekommen. Davor war ich noch Journalistin, Radiojournalistin. Und das waren eher Zufälle durch spannende Begegnungen, Angebote, die an mich herangetragen wurden. Und so war es auch mit der ÖGUT. Dort bin ich in diesen Bereich Partizipation eingestiegen, weil ich das einfach spannend gefunden habe. Das war damals noch wenig Thema, also ein Randthema, ist schon fast 20 Jahre her. Und das hat mich einfach sehr begeistert. Dieses Zusammenbringen, also das ist eben wieder mein Thema eigentlich, also dieses Zusammenbringen von Menschen, von unterschiedlichen Menschen, und da habe ich dann gemerkt, das ist ganz meins.
Das ist ja schön, weil es gibt es ja in zig verschiedenen Formen. Ich stelle meinen Gästen am Ende immer dieselben drei Fragen. Darfst du dir gerne Zeit nehmen. Die erste ist, du bist Bundeskanzlerin für einen Tag, hast den Nationalrat hinter dir und du darfst dir ein Gesetz aussuchen. Was hättest du denn gerne?
Da ich die Bundeskanzlerin bin, würde ich mir auf jeden Fall zwei Gesetze aussuchen. Das erste wäre, ich würde ein Konsultationsgremium bestehend aus zufällig ausgewählten Bürgerinnen einrichten, das die Politik berät, das Empfehlungen ausarbeitet, mit einer langfristigeren Perspektive, als es die Politik in der Regel hat, die Parteipolitik. Und deswegen glaube ich, wäre das eine super Ergänzung für die repräsentativen Gremien.
Also eine ständige Einrichtung.
Eine ständige Einrichtung, wo Menschen auch entlohnt werden, weil das ein Dienst an der Demokratie, ein politisches Gremium ist, die temporär, sagen wir für ein Jahr, für zwei Jahre, je nachdem, müsste man noch genau ausarbeiten, könnte auch den Bundesrat ersetzen, der ist eh permanent in der Sinnkrise. Das könnte ich mir gut vorstellen. Also das wäre das eine, was ich sehr, sehr sinnvoll fände, eben auch in diesem Kontext, dass das auch Bürgerinnen wieder heranführt an das Spannende des politischen Aushandelns. Ja, und damit wäre das politische Bildung pur. Und wenn das immer wieder andere Bürger, Bürgerinnen sind, könnte das ein Virus sein, der unsere Demokratie wieder belebt. Das ist das eine. Das zweite, unbedingt notwendig, Ökologisierung des Steuersystems, CO2-Besteuerung. Genau, das wären die zwei Gesetze.
Die zweite Frage. Ich habe dir am Stephansdom ein Plakat gemietet und das hängt dort eine Woche lang. Was schreibst du denn drauf?
Wofür lohnt es sich zu kämpfen? Und was ist dein nächster Schritt?
Und die dritte Frage. Du kannst mit einem Menschen, tot oder lebendig aus Österreich, auf einen Kaffee gehen. Mit wem und warum?
Sie ist quicklebendig und heißt Angelika Schwarzmann und ist Bürgermeisterin der Gemeinde Alberschwende. Und ich habe diese Frau kennengelernt bei den Bürgermeisterdialogen in Alpbach und in der Folge haben wir diese Dialoge in ganz Österreich gemacht zur Aufnahme von Flüchtlingen 2015, 2016, um Bürgermeister und Bürgermeisterinnen zu ermutigen. Und die Frau Schwarzmann war eine der eingeladenen Pionierinnen, die mit unglaublicher Zivilcourage sich geweigert hat, mit einer Gruppe von Gemeindebürgern und ihrer Familie und sie als Bürgermeisterin, die Flüchtlinge, die sozusagen, sie hat gesagt, die angeliefert wurden, weil das war wirklich, also sie hat sich auch sehr gestoßen an dieser Art des Flüchtlinge in die Gemeinde bringen und da einfach rauswerfen und so. Und sie haben sich bemüht, diese Flüchtlinge gut aufzunehmen, gut den hineinzubegleiten in die Gemeinde. Und plötzlich hat es geheißen, sie müssen wieder weg, weil sie, also wegen der Dublin-Vereinbarung, weil sie bereits in Ungarn aufgegriffen wurden oder die Fingerabdrücke genommen wurden. Und das Dorf, das bereits die Flüchtlinge gut kennengelernt hatte, hat sie geweigert, zumindest die eine Hälfte des Dorfes, das zu vollziehen oder sich bereit zu erklären, dass das passiert, und hat diese Flüchtlinge ein halbes Jahr lang quasi vor der Obrigkeit versteckt ist zu viel, aber hat verhindert, dass eine Abschiebung nach einem halben Jahr, Abschiebung vollzogen werden kann, und nach einem halben Jahr gilt diese Dublin-Vereinbarung nicht mehr und sie durften bleiben. Und das finde ich unglaublich. Also eine unglaubliche Zivilcourage und wirklich ermutigend in einer Haltung, die ich bewundernswert finde.
Danke fürs Gespräch, Martina.
Danke dir.
Tragen Sie etwas bei zu den Gesprächen über die Zukunft unserer Demokratie. Schicken Sie diesen Podcast einer Person Ihres Vertrauens. Wir freuen uns zudem über Bewertungen und Vorschläge für zukünftige Gesprächspartner. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.